Markt und Straßen stehen verlassen. Still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt. Tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wundersam beglückt. Und ich wandere aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld. Heeres Glänzen, heilges Schauen, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch, die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen, o du gnadenreiche Zeit. Aus der Erzählung Bergkristall von Adalbert Stifter, der Heilige Abend. Unsere Kirche feiert verschiedene Feste, welche zum Herzen dringen. Man kann sich kaum etwas Lieblicheres denken als Pfingsten und kaum etwas Ernsteres und Heiligeres als Ostern. Das Traurige und Schwermütige der Karwoche und darauf das Feierliche des Sonntags begleiten uns durch das Leben. Eines der schönsten Feste feiert die Kirche fast mitten im Winter, wo beinahe die längsten Nächte und die kürzesten Tage sind, wo die Sonne am schiefsten gegen unsere Gefilde steht und Schnee alle Fluren deckt. Das Fest der Weihnacht. Wie in vielen Ländern der Tag vor dem Geburtsfeste des Herrn der Christabend heißt, so heißt er bei uns der Heiligabend. Der darauffolgende Tag, der Heilige Tag und die dazwischen liegende Nacht, die Weihnacht. Die katholische wie die evangelische Kirche begeht den Christtag als den Tag der Geburt des Heilands mit ihrer allergrößten kirchlichen Feier. Und mit dem Kirchenfest ist auch ein häusliches verbunden. Es hat sich fast in allen christlichen Ländern verbreitet, dass man den Kindern die Ankunft des Christkindleins, auch eines Kindes, des wunderbarsten, das je auf der Welt war, als ein heiteres, glänzendes, feierliches Ding zeigt, das durch das ganze Leben fortwirkt und manchmal auch spät im Alter bei trüben, schwermütigen oder rührenden Erinnerungen gleichsam als Rückblick in die einstige Zeit mit den bunten schimmernden Fittichen durch den öden, traurigen und ausgeleerten Nachthimmel fliegt. Man pflegt den Kindern die Geschenke zu geben, die das heilige Christkindlein gebracht hat, um ihnen Freude zu machen. Das tut man gewöhnlich am heiligen Abende, wenn die tiefe Dämmerung eingetreten ist. Man zündet Lichter und meistens sehr viele an, die oft mit den kleinen Kerzlein auf den schönen grünen Ästen eines Tannen- oder Fichtenbäumchens schweben, das mitten in der Stube steht. Die Kinder dürfen nicht eher kommen, als bis das Zeichen gegeben wird, dass der heilige Christ zugegen gewesen ist. Dann geht die Tür auf, die Kleinen dürfen hinein, und bei dem herrlichen, schimmernden Lichterglanze sehen sie Dinge an dem Baume hängen oder auf dem Tische herumgebreitet, die alle Vorstellungen ihrer Einbildungskraft weit übertreffen, die sie sich nicht anzurühren getrauen und die sie endlich, wenn sie sie bekommen haben, den ganzen Abend in ihren Ärmchen herumtragen und mit sich in das Bett nehmen. Wenn sie dann zuweilen ihre Träume hinein die Glockentöne der Mitternacht hören, dann mag es ihnen sein, als zögen jetzt die Englein durch den Himmel oder als kehre der heilige Christ nach Hause, welcher nunmehr bei allen Kindern gewesen ist und jedem von ihnen ein herrliches Geschenk hinterbracht hat. Wenn dann der folgende Tag, der Christtag, kommt, so ist er ihnen so feierlich, wenn sie früh morgens mit ihren schönsten Kleidern angetan in der warmen Stube stehen. Wenn der Vater und die Mutter sich zum Kirchgang schmücken, wenn zu Mittage ein feierliches Mahl ist, ein besseres als an jedem Tag des ganzen Jahres, und wenn nachmittags oder gegen Abend hin Freunde und Bekannte kommen, auf den Stühlen und Bänken herumsitzen, miteinander reden und behaglich durch die Fenster in die Wintergegend hinausschauen können, wo entweder die langsamen Flocken niederfallen oder ein trüber Nebel um die Berge steht oder die blutrote, kalte Sonne hinabsinkt. An verschiedenen Stellen der Stube, entweder auf einem Stühlchen oder auf der Bank oder auf dem Fensterbrettchen, liegen die zauberischen, nun aber schon bekannteren und vertrauteren Geschenke von gestern Abend herum. Hierauf vergeht der lange Winter, es kommt der Frühling und der unendlich dauernde Sommer. Und wenn die Mutter wieder vom heiligen Christ erzählt, dass nun bald sein Festtag sein wird und dass er auch diesmal herabkommen werde, ist es den Kindern, als sei seit seinem letzten Erscheinen eine ewige Zeit vergangen. Und als liege die damalige Freude in einer weiten, nebelgrauen Ferne. Weil dieses Fest so lange anhält, weil sein Abglanz so hoch in das Alter hinaufreicht, so stehen wir so gerne dabei, wenn Kinder dasselbe begehen und sich darüber freuen. Josef, lieber Josef mein, hilf mir wiegen mein Kinderlein. Gott, dir will dein Lohner sein, im Himmelreich der Jungfrau Sohn Maria. Gerne, liebe Maria mein, helf ich wiegen dein Kindelein, dass Gott muss dein Lohner sein, im Himmelreich der Jungfrau Sohn Maria. Nun eine Kindheitserinnerung aus Dithmarschen von Gustav Frenzen, spielt etwa im Jahre 1873 und heißt In Sorgen tapfer. Ich war so 10 oder 11 Jahre und es war Weihnachtsabend und es wurde schon Dämmerung. Da kam ein Telegramm von unserer Schwester, dass sie gegen Abend in Meldorf wäre. Ein Telegramm. Welch ein Aufsehen im Hause. Wir hatten noch niemals eins bekommen. Wie viele Telegramme waren überhaupt schon ins Dorf gekommen, seit man dieses Wunder kannte? Vielleicht 3 oder 4? Wie wir es umstanden und betrachteten. Und welches Aufsehen würde das nun wieder im Dorf geben? Oh, es war schon genug Aufsehen um unsere Schwester, dass sie Lehrerin werden sollte. Hatte man je davon gehört, dass ein Mädchen Lehrer würde? Und noch dazu die Tochter eines kleinen Tischlers, der immer ein wenig verschuldet war? Und dazu kam noch dies. Wir sagten es nicht, aber wir dachten es alle. Es war gar nicht nötig, es zu schicken. Denn was sollte es bedeuten und nützen? Wir hatten ja doch kein Gespann, um nach Meldorf zu fahren und sie abzuholen. Was sollte also das Telegramm, das doch wenigstens 5 Groschen kostete? Ach, sie hatte mit diesem Telegramm ein wenig prahlen wollen, vor uns und vor dem Dorfe. Ja, so war's. Aber wir sagten es einander nicht. Oh, wir waren weit davon entfernt. Was war zu tun? Unser Vater hatte noch die Bettstelle des Nachbarn zu machen, also mussten wir Jungen los. Der Älteste, so um die 14, und ich. Eilig in die Schaftstiefel und ein wollenes Halstuch, dass der Hals dicker war als der Kopf. Und die Jacke zugeknöpft. Mäntel hatten wir nicht. Und nun hinaus. Es war schon dämmerig und es wehte Schneesturm von der See her. Welche Wichtigkeit! Was sind das für Leute, die da zu beiden Seiten der Dorfstraße hinter den erleuchteten Fenstern sitzen? Stubenhocker und Warmhalter. Wir aber. In die Nacht. In den Sturm. Rettungskolonne. Wäre das Telegramm nicht gekommen, säßen wir auch in der warmen Stube. Oh, das war wohl schön, am Weihnachtsabend in der warmen Stube mit den lieben Eltern. Aber dies war noch viel schöner. Weiter Weg durch die dunkle, stürmische Nacht. Wagnis, Tapferkeit, Notsache, Helfertat. Der Schwester, die vielleicht schon unterwegs war, entgegen in die Nacht. Es war wunderbar. Wie der Sturm uns packte, als wir aus der Dorfstraße ins weite Feld traten und zuerst gerade gegen an mussten. War hier überhaupt ein Weg? Konnte man von dem dicken Treiben der Millionen Flocken irgendetwas sehen? Die kahlen Zweige der Bäume am Grabenrand bogen sich im Sturm. Das war alles, was zu sehen war. Die Stiefel waren schon über und über weiß. Nun war es auch der ganze Körper. Großartig. Wie ein weißer Panzer. Ein weißer Ritter im Kampf mit dem Sturm in dunkler Nacht. Wir gehen im losen Schnee mühsam vorwärts. Wir erreichen die große Landstraße und gehen nordwärts weiter. Nun kommt eine lange, einsame Strecke. Kein Haus oder Hof weit und breit. Ich bin noch nie im Dunkeln außerhalb des Dorfs gewesen. Es ist kein kleines Unternehmen. Was kann alles geschehen? Was kann in jedem Augenblick aus dem weißen Gewimmel auftauchen? Oh Gott, was alles? Der Nachbar, der vor einigen Wochen 3 eiskalte Nächte lang in der Feldmark umherirrte, bis an einem Graben tot gefunden wurde. Und wir sahen zu, wie sie ihn vom Wagen hoben. Das handbreite Eis saß wie ein blanker weißer Rahmen um seinen ganzen Körper. Und der Teufel, weiß überschneit wie wir. Und wir würden ihn nicht mal erkennen, da auch sein Klumpfuß überschneit sein würde. Vater unser, da ist er. Wir stolpern zur Seite, der Atem stockt. Ein Fuhrwerk, ein Brotwagen oder sowas. Das Pferd ist übermüde eine Weile stehen geblieben. Großes Atemholen und weiter. Es ist gut, dass heiliger Abend ist. Wenn Gespenster kommen, so ist anzunehmen, dass ein Engel nicht weit ist. Sind sie in der Dorfstraße von Bethlehem gewesen, werden sie auch auf der Landstraße nach Meldorf sein. Ich bin wohl über solche Gedanken dabei, meine Füße etwas zu vergessen. Ich stolpere. Mein Bruder muss mich anfassen. Ich höre, dass er auf unseren Vater schilt, dass der mal wieder leichtfertig gewesen, dass er uns in solchem Sturm auf einen so weiten Weg geschickt hätte. Was sollen wir in Meldorf, da wir zu Fuß kommen? Und in seinem Zorn sagt er, ich muss sagen, ich weiß wirklich nicht, wie ich zu so einem Vater gekommen bin. Wir sind wohl 2,5 Stunden gewandert, da erreichen wir Meldorf und ziehen die lange Straße entlang. Da, ein großes, frohes Haus mit einem Licht über der Tür und großen, goldenen Namen. Die Holländerei. Wir kennen den Namen des Hauses gut, wer in der Landschaft kennt ihn nicht. Aber wir haben nie im Traum daran gedacht, dass wir jemals in unserem Leben in diese große Tür eintreten sollten. Ein großer, älterer, bartloser Mann fragt verwundert, na, was wollt denn ihr? Unsere Schwester abholen. Zu Fuß? Ja, zu Fuß. Ach du liebe Zeit. Er öffnet die Tür und da sitzt unsere Schwester. Und wir geben ihr die Hand und wir müssen eine Tasse Tee trinken, ein Getränk, das wir nicht kennen. Der große, würdige Mann sagt, dass es unmöglich wäre, dass wir den Weg wieder zu Fuß machten, zumal der Wind nach Südwest drehe. Nein, das ginge nicht. Wir müssen einen Wagen nehmen. Einen Wagen? Für uns? Es wird immer mehr ein Märchen. Es wird ungeheuerlich. Aber wer soll die Kosten bezahlen? Wer? Ich weiß gewiss, dass wir alle 3 sogleich an die Kosten denken. An nichts anderes als die Kosten. Der große Mann denkt nicht an die Kosten. Geht hinaus und bestellt den Wagen. Naja, hoffentlich nicht einen mit 4 Pferden und Silbergeschirr und einem Kutscher auf dem Bock mit Stulphandschuhen, wie die größten Bauern sie haben. Denn dann werden wir unser Haus verkaufen müssen. Und was dann? Dann geraten wir ins Armenhaus und kommen nie mehr aus der Leute Mund. Der Wagen kommt, ein kleines Halbdeck mit einem schmalen Pferd davor. Auf dem Bock ein zusammengesunkener Kutscher, der kein Wort sagt, weil er zu tief in seinem Rock und Halstuch sitzt. Wir 3 hinter ihm und das offene Lederdach. Wir schwanken los. Wir sagen alle 3 kein Wort. Der Sturm fährt ja gegen uns an und nimmt uns in Atem. Wir beiden Jungen sind ja auch zu erstaunt und erschrocken. Oh, wir haben in der Familie wahrhaft keinen Mangel an Einbildung. Aber dies geht darüber. Wir in einem Extrawagen. Keiner aus der ganzen Dorfschule hat je in einem Extrawagen gesessen. Welch wunderbare Begebenheit. Und dabei immer von neuem die Angst, wie teuer es wohl sein wird und ob die Schwester so viel Geld hat und wenn nicht, ob der Vater es hat. Es kommt wohl vor, dass keine 5 Groschen im Haus sind. Wie peinlich, wenn dies Geld, gerade dies Geld, von einem Nachbarn geborgt werden müsste. Und wenn das mit dem Geld gut geht, welches Gerede wieder im Dorf. Ach, wir sind oft im Gerede, weil unser Vater so viel ist. Tischler, Zimmermann, Glaser, Maler. Am meisten aber, weil er mit seinen Kindern so hoch hinaus will. Immer im Gerede. Aber einerlei, wie großartig, wie märchenhaft. Wir fahren in einer Halbschieße. Und das Wunder wird noch größer. Wir erreichen das Dorf und fahren bei der Wirtschaft vor. Und nun kommt es. Der Kutscher will 6 Mark. Ich frage meine Schwester leise, ob sie Geld hat. Sie schüttelt den Kopf. Vater wird es haben. Ich mit Angst im Herzen und in den Augen nach unserem nahen Haus und berichte. Gott sei Dank, der Vater hat das Geld und geht gleich mit. Auch ich gehe wieder mit, denn ich muss die Chaise sehen, solange sie noch sichtbar ist. Dann gehen wir alle nach Haus. Und nun kommt das größte Wunder. Wir haben noch nie einen Tannenbaum gehabt. Es war noch nicht Sitte in Arbeiter- und Handwerkerhäusern. Wir durften am heiligen Abend in der Dämmerung ins Pastorat gehen und da den Tannenbaum bewundern. Aber nun, da wir an diesem Abend um diese Freude gekommen sind, ist der Vater in dem bösen Wetter mit seinen langen Schritten nach der Heide hinaufgegangen und hat ein Bäumchen geholt. Als wir die Sonntagsstube betreten, steht er da, mitten auf dem gedeckten Abendtisch und brennt. Er brennt mit 7 Lichtern. Mutter sagt, es müssen 7 sein. 7 ist heilig. Mutter weiß das. Und dann sitzen wir alle um den Tisch und die Schwester erzählt und wir hören zu. Und dann liege ich im Bett und alles, was ich erlebt und gesehen habe, Wirkliches und Unwirkliches, geht in langem Zug an mir vorüber. Und ich bin, indem ich alles noch einmal sehe und erlebe, in Sorgen tapfer. So wie immer die Stimmung in unserem ganzen Haus ist und wie sie noch heute ist. Und vielleicht ist gerade dies die rechte menschliche Weihnachtsstimmung. In Sorgen tapfer.
Thank you.
Von Hans Fallada, Lütten Weihnachten. Tüchtig neblig heute, sagte am 20. Dezember der Bauer Gierke ziellos über den Frühstückstisch hin. Es war eigentlich eine ziemlich sinnlose Bemerkung. Jeder wusste auch so, dass Nebel war, denn der Leuchtturm von Arkona heulte schon die ganze Nacht mit seinen Nebelhorn wie ein Gespenst, das das Ängsten kriegt. Wenn der Vater die Bemerkung trotzdem machte, so konnte sie nur eines bedeuten. Neblig? Fragte gedehnt sein 13-jähriger Sohn Friedrich. Verlauf dich bloß nicht auf dem Schulweg, sagte Gierke und lachte. Und nun wusste Friedrich genug. Und auf seinem Zimmer steckte er schnell die Schulbücher aus dem Ranzen in die Kommode, lief in den Schuppen und borgte sich eine kleine Axt und eine Handsäge. Dabei überlegte er, den Franz nehme ich nicht mit, der kriegt Angst vor dem Rotfoss. Aber Albert und die Frieda Bentin, also los. Wenn es für die Menschen Weihnachten gibt, so muss es das Fest auch für die Tiere geben. Wenn für uns ein Baum brennt, warum nicht für Pferde und Kühe, die doch das ganze Jahr unsere Gefährten sind? In Baumgarten jedenfalls feiern die Kinder vor dem Weihnachtsfest Lüttenweihnachten für die Tiere. Und dass es ein verbotenes Fest ist, von dem der Lehrer Beckmann nichts wissen darf, erhöht seinen Reiz. Der Lehrer Beckmann kann sehr bösartig werden, wenn seine Schüler etwas tun, was sie nicht sollen. Darum ist Vater Swing mit dem nebligen Tag eine Sicherheit, dass das Schulschwänzen heute jedenfalls von ihm nicht allzu tragisch genommen wird. Schule aber muss geschwänzt werden, denn wo bekommt man einen Weihnachtsbaum her? Den muss man aus dem Staatsforst an der See oben stehlen. Das gehört zu Lüttenweihnachten. Und wenn man beim Stehlen erwischt werden kann und weil der Förster Rotfoss ein schlimmer Mann ist, darum muss der Tag neblig sein, sonst ist es zu gefährlich. Wie Rotfoss wirklich heißt, das wissen die Kinder nicht. Aber er ist der Förster und hat einen fuchsroten Vollbart und darum heißt er Rotfoss. Von ihm reden sie, als sie alle drei etwas aufgeregt über die Felder der See entgegenlaufen. Albert weiß von einem Knecht, den hat Rotfoss an einen Baum gebunden und so lange mit der gestohlenen Fichte geschlagen, bis keine Nadeln mehr dran saßen. Und Frieda weiß bestimmt, dass er zwei Mädchen einen ganzen Tag lang im Holzschuppen eingesperrt hat. Erst als Heiligabend vorbei war, hat er sie wieder laufen lassen. Sicher ist, sie gehen zu einem großen Abenteuer. Und dass der Nebel so dick ist, dass man keine 3 Meter weit sehen kann, das macht die Sache noch viel geheimnisvoller. 7 Kilometer sind es gut bis an die See. Und nun fragt es sich, ob sie sich auch nicht verlaufen im Nebel. Da ist nun dieser Leuchtturm von Arkona. Er heult mit seiner Sirene, dass es ein Grausen ist. Aber es ist so seltsam. Genau kriegt man nie weg, von wo er heult. Manchmal bleiben sie stehen und lauschen. Sie beraten lange. Und wie sie weitergehen, fassen sich an den Händen die Frieda in der Mitte. Das Land ist so seltsam still. Die See kann man noch nicht hören. Vielleicht ist sie ganz glatt. Man weiß es nicht. Heute ist Windstille. Plötzlich bellt ein Hund in der Nähe. Sie stehen still. Und als sie dann 10 Schritte weitergehen, stoßen sie an eine Scheune. Das ist der Hof des Bauern Nagel. Sie sind zu weit rechts. Sie laufen direkt auf den Leuchtturm zu. Und da dürfen sie nicht hin. Da ist kein Wald. Da ist nur die steile, kahle Kreideküste. Ganz nah, wie schräg über ihnen, heult der Turm. Es ist schlimm, ihn anzuhören. Es setzt so langsam ein und schwillt und man denkt, der Ton kann gar nicht mehr voller werden, aber er nimmt immer mehr zu, bis das Herz sich ängstigt und der Atem nicht mehr will. Man darf nicht so hinhören. Jetzt sind es höchstens noch 20 Minuten bis zum Wald. Albert weiß sogar, was sie hier finden. Erst ein Streifen hoher Kiefern, dann Fichten, große und kleine. Eine ganze Wildnis, gerade das, was sie brauchen. Und dann kommen die Dünen und dann die See. Ja, nun beraten sie, während sie über einen Acker wandern, erst der Baum oder erst die See? Klüger ist es erst an die See, denn wenn sie mit dem Baum länger umherlaufen, kann der Rotfoss sie doch noch erwischen, trotz des Nebels. Sind sie ohne Baum, kann er nichts sagen. Also erst See, dann Baum. Aber plötzlich sind sie doch im Wald. Und da ist auch schon der richtige Baum, den sie brauchen, eine Fichte. Eben gewachsen, unten breit, ein Ast wie der andere, jedes Ende gesund und oben so schlank, eine Spitze so hell in diesem Jahr getrieben. Kein Gedanke, diesen Baum stehen zu lassen, so einen finden sie nie wieder. Ach, Sie sägen ihn ruchlos ab. Sie bekommen ein schönes Lüttenweihnachten. Und Posten stellen Sie auch nicht auf. Warum sollte Rotfoss gerade hierher kommen? Der Waldstreifen ist über 20 Kilometer lang. Sie binden die Äste schön an den Stamm und dann essen Sie Ihr Brot. Dann laden Sie den Baum auf und dann laufen Sie weiter zum Meer. Zum Meer muss man, wenn man ein Küstenmensch ist, selbst mit solchem Baum. Sie laufen aus dem Wald über die Dünen. Und nun stehen Sie still. Nein, das ist nicht mehr die Brandung allein. Das ist ein seltsamer Laut, ein wehklagendes Schreien, ein endloses Flehen, tausendstimmig. Was ist es? Sie stehen und lauschen. Jung Manni, das sind Gespenster. Das sind die Ertrunkenen, die man nicht begraben hat. Kommt schnell nach Hause. Und darüber heult die Nebelsirene. Seht, es sind kleine Menschentiere, Bauernkinder, voll von Spuk und Aberglauben. Zu Hause wird noch besprochen, da wird noch gehext und blau gefärbt. Aber sie sind kleine Menschen. Sie laden ihren Baum wieder auf und warten doch durch den Dünensand dem klagenden Geschrei entgegen, bis sie auf der letzten Höhe stehen. Und sie sehen den Strand mit seinen Felsblöcken besät. Und dazwischen lebt es. Dazwischen schreit es. Dazwischen watschelt es in Scharen. Die Wildgänse, sagen die Kinder. Die Wildgänse. Sie haben nur davon gehört. Sie haben sie noch nie gesehen. Aber nun sehen sie sie. Das sind die Gänsescharen, die zum offenen Wasser ziehen, die hier an der Küste Station machen, eine Nacht oder drei, um dann weiterzuziehen, wer weiß wohin. Vater weiß es auch nicht. Da sind sie, die großen wilden Vögel. Und sie schreien. Und das Meer ist da. Und der Wind. Und der Nebel. Und der Leuchtturm von Arkona heult. Und die Kinder stehen da mit ihrem gemausten Tannenbaum und starren und lauschen und trinken es in sich hinein. Und plötzlich sehen sie noch etwas. Und magisch verführt gehen sie dem Wunder näher. Abseits, zwischen den hohen Steinblöcken, da steht ein Baum. Eine Fichte wie die ihre. Nur viel, viel höher. Und sie ist besteckt mit Lichtern. Und die Lichter flackern im leichten Windzug. Lüttenweihnachten, flüstern die Kinder. Lüttenweihnachten für die Wildgänse. Immer näher kommen sie. Leise gehen sie auf den Zehen. Oh, dieses Wunder! Und um den Felsblock biegen sie. Da ist der Baum vor ihnen in all seiner Pracht. Und neben ihm steht ein Mann. Die Büchse über der Schulter, ein roter Vollbart. Ihr Schweinekerz, sagt der Förster, als er die drei mit der Fichte sieht. Und dann schweigt er. Und auch die Kinder sagen nichts. Sie stehen und starren. Es sind kleine Bauerngesichter, sommersprossig, selbst jetzt im Winter, mit derben Nasen und einem festen Kinn. Es sind Augen, die was in sich reinziehen. Immerhin, denkt der Förster, haben sie mich auch erwischt beim Lüttenweihnachten. Und der Pastor sagt, es sind Heidentücken. Aber was soll man machen, wenn die Gänse so schreien und der Nebel so dick ist und die Welt so eng und so weit und Weihnachten vor der Tür? Was soll man da machen? Man soll einen Vertrag machen auf ewiges Stillschweigen. Und die Kinder wissen ja nun, dass der gefürchtete Rotfoss nicht so schlimm ist, wie sich die Leute erzählen. Ja, da stehen sie nun. Ein Mann, zwei Jungen, ein Mädchen. Die Kerzen flackern am Baum und ab und zu geht auch einer aus. Die Gänse schreien, das Meer braust und rauscht, die Sirene heult. Da stehen sie. Es ist eine Art Versöhnungsfest, sogar auf die Tiere ausgestreckt. Es ist Lüttenweihnachten. Man kann es feiern, wo man es will. Und schließlich kann man hingehen und danach handeln. Die Kinder sind imstande und bringen es fertig, die Tiere nicht unnötig zu quälen und ein bisschen nett zu ihnen zu sein. Zuzutrauen ist ihnen das. Das Ganze aber heißt Lüttenweihnachten. Und es ist ein verbotenes Fest. Der Lehrer Beckmann wird es Ihnen morgen schon zeigen. Thank you. von Astrid Lindgren, Pelle zieht aus. Pelle ist böse. Er ist in einem solchen Grad böse, dass er beschlossen hat, von zu Hause wegzuziehen. Man kann einfach nicht weiter bei einer Familie wohnen, wo man auf diese Weise behandelt wird. Das war früh morgens, als Papa ins Büro gehen wollte und seinen Füllfederhalter nicht finden konnte. Pelle, hast du schon wieder meinen Füllfederhalter genommen? Fragte Papa und packte Pelle hart am Arm. Pelle hatte schon manchmal Papas Füller ausgeliehen, aber nicht heute. Heute steckte der Füller in Papas brauner Jacke, die im Schrank hing. Pelle war vollkommen unschuldig. Und Papa, der ihn so hart am Arm gepackt hatte? Und Mama? Sie hielt selbstverständlich zu Papa. Das hört jetzt aber auf. Pelle hatte die Absicht, umzuziehen. Aber wohin? Er kann zur See gehen, das kann er. Auf dem Meer, wo die großen Schiffe und die großen Wellen sind, dort kann man sterben. Dann können die zu Hause aber jammern. Er kann auch nach Afrika fahren, wo die wilden Löwen herumlaufen. Wenn Papa dann aus dem Büro nach Hause kommt und wie immer fragt, wo ist mein kleiner Pelle? Dann weint Mama und sagt, Pelle ist von einem Löwen aufgefressen worden. Tja, so geht es, wenn man ungerecht ist. Aber Afrika ist so weit fort. Pelle würde gern etwas mehr in der Nähe bleiben, damit er sehen könne, wie Papa und Mama nach ihm weinen. Pelle beschließt also, nach Herzhausen zu ziehen. Herzhausen, so nennen sie das kleine rote Häuschen unten im Hof mit dem Herz in der Tür. Dort wird er hinziehen. Er fängt sofort an zu packen, seinen Ball, seine Mundharmonika und Max und Moritz. Und dann ein Licht. Ja, in 2 Tagen ist doch Weihnachten. Pelle will in Herzhausen Weihnachten feiern. Da will er dann sein kleines Licht anzünden, dort sitzen und O du Fröhliche, O du Selige auf der Mundharmonika spielen. Das wird sehr traurig klingen. Und man wird es bis hinauf zu Papa und Mama hören können. Pelle zieht sich seinen feinen hellblauen Mantel und die Handschuhe an und setzt die Ledermütze auf. Er nimmt die große Papiertüte mit dem Ball und der Mundharmonika und dem Licht in die eine Hand und Max und Moritz in die andere. Und dann geht er direkt durch die Küche, damit Mama sehen kann, dass er jetzt umzieht. Aber Pelle, willst du schon ausgehen? Fragt Mama. Pelle antwortet nicht. Ausgehen? Ha! Sie sollte nur wissen. Mama sieht, dass Pelle eine tiefe Falte auf der Stirn hat und dass seine Augen so dunkel sind. Pelle, Liebling, was hast du? Wo willst du hin? Ich ziehe um. Wohin denn? Fragt Mama. Nach Herzhausen, sagt Pelle. Aber Pelle, das kann doch nicht dein Ernst sein. Wie lange willst du denn dort wohnen? Immer, sagt Pelle und legt die Hand auf den Türgriff. Dann kann Papa jemand anders beschuldigen, wenn sein alter Füller wegkommt. Lieber guter Pelle, sagt Mama und schlingt die Arme um ihn. Willst du nicht doch bei uns bleiben? Wir tun dir vielleicht manchmal Unrecht, aber wir lieben dich doch so sehr. Pelle zögert, aber nur einen Augenblick. Er schiebt Mamas Arm beiseite, wirft ihr einen letzten vorwurfsvollen Blick zu und wandert davon. Mama steht am Esszimmerfenster und sieht, wie eine kleine hellblaue Gestalt hinter der Tür mit dem Herzen verschwindet. Eine halbe Stunde vergeht, dann hört Mama einige schwache Mundharmonikatöne, die von Herzhausen herüberklingen. Es ist Pelle. Er spielt Nun Ade, du mein lieb Heimatland. Herzhausen ist ein richtig gemütlicher Ort, findet Pelle. Für den Anfang jedenfalls. Max und Moritz und den Ball und die Mundharmonika hat er so heimlich wie möglich aufgestellt und in das Fenster hat er das kleine Licht gesetzt. Wie traurig wird es dort stehen und am Weihnachtsabend leuchten, falls Papa und Mama zu ihm heruntersehen, aus dem Esszimmerfenster. Am Esszimmerfenster steht immer der Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsbaum, ach ja. Und die Weihnachtsgeschenke. Pelle schluckt. Nein. Er hat nicht die Absicht, irgendwelche Weihnachtsgeschenke von Leuten anzunehmen, die behaupten, dass er Füllfederhalter spielt. Noch einmal spielt er Nun Ade, du mein lieb Heimatland. Und lang, sehr lang wird die Zeit in Herzhausen. Was mag Mama jetzt machen? Papa muss inzwischen auch schon nach Hause gekommen sein. Pelle würde so gern in die Wohnung hinaufgehen und sehen, ob sie sehr weinen. Aber es ist schwer, einen Grund dafür zu finden. Dann hat er einen Einfall. öffnet rasch den Riegel an der Tür und geht, nein, er springt beinahe über den Hof und die Treppen hinauf. Mama ist in der Küche. Mama, sagt Pelle, wenn für mich vielleicht Weihnachtspostkarten ankommen sollten, willst du denn wohl dem Briefträger sagen, dass ich umgezogen bin? Mama verspricht es zu tun. Pelle geht zögernd wieder zur Tür. Die Füße sind ihm wie Blei. Pelle, sagt Mama, Pelle, was tun wir mit deinen Weihnachtsgeschenken? Sollen wir die nach Herzhausen hinunterschicken oder kommst du herauf und holst sie? Ich will keine Weihnachtsgeschenke haben, sagt Pelle mit harter Stimme. Aber Pelle, sagt Mama, das wird ja ein schreckliches Weihnachten. Kein Pelle, der die Kerzen am Tannenbaum anzündet, kein Pelle, der dem Weihnachtsmann die Tür aufmacht, alles, alles ohne Pelle. Ihr könnt euch ja einen anderen Jungen anschaffen, sagt Pelle mit zitternder Stimme. Nie im Leben, ruft Mama, Pelle oder kein. Es ist immer nur unser Pelle, den wir so lieb haben. Ach so, sagt Pelle mit noch mehr Zittern in der Stimme. Papa und ich, wir werden hier rumsitzen und den ganzen Weihnachtsabend weinen. Wir werden nicht einmal die Lichter anzünden, wir werden nur weinen. Da lehnt Pelle den Kopf an die Küchentür und fängt an zu weinen. Weint so herzzerreißend, so laut, so durchdringend, so fürchterlich. Er hat so großes Mitleid mit Papa und Mama. Und als Mama ihre Arme um ihn legt, drückt er sein Gesicht an ihren Hals und weint noch mehr. So sehr, dass Mama ganz nass davon wird. Ich verzeihe euch, sagte Pelle unter Tränen. Danke, lieber Pelle, sagt Mama. Viele, viele Stunden später kommt Papa aus dem Büro nach Hause und ruft wie immer bereits in der Diele, wo ist mein kleiner Pelle? Hier, schreit Pelle und wirft sich ihm in die Arme.
Thank you.
Eine Geschichte aus Finnland von Franz Emil Silanpää. Am Weihnachtsabend. Wenn ihr in der Stille eurer Einsamkeit leise das Wort Weihnachten vor euch hinsagt, dann verflüchtigen sich alle nur äußerlichen Freuden und alle eitlen Nutzlosigkeiten. Und es kehrt bei euch die Stimmung ein, die dieses eine Wort allein euch schenkt. Ich bin kein gelehrter Mann der Kirche und deshalb darf man von mir keine Weihnachtspredigt erwarten. Ich bin ja nur ein kleiner Kätnerjunge aus der Landschaft im Herzen Finnlands. Und mein Glaube schließt in sich, dass die Vorstellungen eines jeden Menschen vom Weihnachtsfest darauf beruhen, welche Eindrücke die Weihnachtsfeste seiner Kindheit ihm hinterlassen haben. Lasst mich deshalb in dieser festlichen Stunde erzählen, wie die Weihnachtsstimmung meiner eigenen Kindheit war. So war es denn mit meinem Vater Franzo und meiner Mutter Mina, nachdem sie sich gefunden hatten und miteinander im Stande der Ehe vereint worden waren, so weit gekommen, dass sie ihre unvergessliche Karte gebaut und ihr den Namen Silanpää, das heißt Brückenkopf, gegeben hatten. Und in der Silanpää-Karte hielt dann ihre erste gemeinsame Weihnachteinzug. Ein so ungeheuer stattliches Fest war das nun gerade nicht. Und doch fühlten sie es. In all den kleinen Dingen, in all den sogenannten Schattierungen des Lebens konnten sie es sehen, hören, riechen, schmecken und vor allem fühlen, zu innerst in ihrem Herzen. Eine kleine Kätnerstelle im Herzen Finnlands, in deren nächstem Umkreis auch nicht der Rauch von einem einzigen anderen Schornstein zu entdecken war, aber deren kleinste Hütte und alle anderen unansehnlichen Nebengebäude ihr eigen waren. Das war ihr heiß und teuer erworbener Schatz. Nun hatte es sich durch den Willen des alles lenkenden Höchsten für Franz und Mina so gefügt, dass sie je und auf tragische Weise alle ihre Kinder verloren hatten. Alle außer dem Jüngstgeborenen, eben jenen Franz Emil, mich. Und da ich das einzige Kind auf der kleinen Kätnerstelle war, wollten meine Eltern mir eine für mein Alter passende Gesellschaft zum Weihnachtsfest besorgen. Sie wussten, dass zum Schönsten am Weihnachtsfest die helle Kinderfreude gehört. Und so war denn Weihnachten Väinö zur Gesellschaft und zur Freude des kleinen Franz Emil gekommen. Väinö habe ich zu verdanken, dass ich damals einen richtigen Weihnachtsbaum bekam. Denn schwerlich wäre mein etwas bärbeißiger Vater in den schneeverwehten Wald hinausgewartet, um mir einen zu holen. Mit Väinö zusammen aber holten wir uns einen, von irgendwoher, stellten ihn in der Stube auf und wollten ihn schmücken. Doch im Rahmen der Möglichkeiten, die damit zu Gebote standen, und das hielt schon viel schwerer. Den schönsten Schmuck bildete ein schmaler, langer, bunter Papierstreifen, der auf eine besondere Art und Weise so gefaltet und geschnitten wurde, dass, wenn man ihn auseinanderzog, er eine Art Netz bildete, das sich der Länge nach dehnen ließ. Auseinandergezogen wurde dieser Streifen an den Zweigen der Tanne aufgehängt und schmückte auf diese Weise den ganzen Baum. Der essbare Schmuck wurde mit Drähten an den Enden der Zweige befestigt. Auf dem Fußboden der Stube aber war Stroh ausgebreitet. Und das war es, wovon die höchste und innigste Festtagsstimmung ausging. Erst gingen Mutter und ich allein in die Badstube. Und dort, oben auf der Schwitzbank, fing meine Mutter an zu lauschen und hieß auch mich, die Ohren dafür aufzutun, wie Weihnachten kam. Tatsächlich. Der kleine Junge meinte, durch den pochenden Schlag seines Blutes hindurch zu hören, wie es geschah, dass Weihnachten kam, denn gekommen war es. Als wir in die Stube zurückkehrten, nackt, nur das Hemd in der Hand, war die Mitte der Stube mit frisch duftendem Roggenstroh ausgelegt. Und der Junge spürte in seinen sauberen Nasenflügeln den würzigen Duft des wohlbekannten Weihnachtsmahls. Der vorbereitende Teil des Weihnachtsfestes war damit zu Ende. Das große Fest hatte begonnen. Es fiel kein Wort. Dies war eine der Stunden, da der unansehnliche Sohn der unansehnlichen Hütte den hohen Wert des Schweigens zu würdigen verstand. Und dies war der einzige Abend im ganzen Jahre, an dem der Junge nach dem Besuch der Badstube wieder seine Hosen anziehen durfte. Allein in dieser Kleinigkeit lag etwas, das sich nie und nimmer mit Worten ausdrücken lässt. Da, auf dem, noch nach frischer Luft im freien duftenden Stroh sitzen zu dürfen, das wohlige Gefühl nach der Badstube im ganzen Leibe und Hosen anhaben. Ja, seht, da habt ihr die feinste Schwingung der Weihnachtszeit. Und nichts, bis auf meine alten Tage, hat die Wirkung dessen übertroffen. Von Bertolt Brecht, das Paket. Manche Leute, vor allem eine gewisse Sorte Männer, die etwas gegen Sentimentalität hat, haben eine starke Aversion gegen Weihnachten. Aber zumindest ein Weihnachten in meinem Leben ist bei mir wirklich in bester Erinnerung. Das war der Weihnachtsabend 1908 in Chicago. Ich war Anfang November nach Chicago gekommen und man sagte mir sofort, als ich mich nach der allgemeinen Lage erkundigte, es würde der härteste Winter werden, den diese ohnehin genügend unangenehme Stadt zustande bringen könnte. Als ich fragte, wie es mit den Chancen für einen Kesselschmied stünde, sagte man mir, Kesselschmiede hätten keine Chancen. Und als ich eine halbwegs mögliche Schlafstelle suchte, war alles zu teuer für mich. Und das erfuhren in diesem Winter 1908 viele in Chicago aus allen Berufen. Wir trabten die ganzen Tage durch sämtliche Stadtviertel und suchten verzweifelt nach etwas Arbeit und waren froh, wenn wir am Abend in einem winzigen, mit erschöpften Leuten angefüllten Lokale im Schlachthofviertel unterkommen konnten. Dort hatten wir es wenigstens warm und konnten ruhig sitzen. Und wir saßen, solange es irgend ging, mit einem Glas Whisky. Und wir sparten alles den Tag über auf für dieses eine Glas Whisky, in das noch Wärme, Lärm und Kameraden mit einbegriffen waren. All das, was es an Hoffnung für uns noch gab. Dort saßen wir auch am Weihnachtsabend dieses Jahres. Das Lokal war noch überfüllter als gewöhnlich und der Whisky noch wässriger und das Publikum noch verzweifelter. Es ist einleuchtend, dass weder das Publikum noch der Wirt in Feststimmung geraten, wenn das ganze Problem der Gäste darin besteht, mit einem Glas eine ganze Nacht auszureichen. Das ganze Problem des Wirts, diejenigen hinauszubringen, die leere Gläser vor sich stehen haben. Aber gegen 10 Uhr kamen zwei, drei Burschen herein, die, der Teufel mochte wissen woher, ein paar Dollars in der Tasche hatten. Und die luden, weil es doch eben Weihnachten war und Sentimentalität in der Luft lag, das ganze Publikum ein paar extra Gläser zu leeren. 5 Minuten darauf war das ganze Lokal nicht wiederzuerkennen. Alle holten sich frischen Whisky und passten nun ungeheuer darauf auf, dass ganz korrekt eingeschenkt wurde. Die Tische wurden zusammengerückt und ein verfroren aussehendes Mädchen wurde gebeten, einen Cakewalk zu tanzen, wobei sämtliche Festteilnehmer mit den Händen den Takt klatschten. Aber was soll man sagen? Der Teufel mochte seine schwarze Hand im Spiel haben. Es kam keine rechte Stimmung auf. Ja, geradezu von Anfang an nahm die Veranstaltung einen direkt bösartigen Charakter an. Ich denke, es war der Zwang, sich beschenken zu lassen, der alle so aufreizte. Die Spender dieser Weihnachtsstimmung wurden nicht mit freundlichen Augen betrachtet. Schon nach den ersten Gläsern des gestifteten Whiskys wurde der Plan gefasst, Eine regelrechte Weihnachtsbescherung, sozusagen ein Unternehmen größeren Stils vorzunehmen. Da ein Überfluss an Geschenkartikeln nicht vorhanden war, wollte man sich weniger an direkt wertvolle und mehr an solche Geschenke halten, die für die zu Beschenkenden passend waren und vielleicht sogar einen tieferen Sinn hatten. So schenkten wir dem Wirt einen Kübel mit schmutzigem Schneewasser von draußen, damit er mit seinem alten Whisky noch ins neue Jahr hinein ausreichte. Dem Kellner schenkten wir eine alte, erbrochene Konservenbüchse, damit er wenigstens ein anständiges Servicestück hätte. Und einem zum Lokal gehörigen Mädchen ein schartiges Taschenmesser, damit sie wenigstens die Schicht Puder vom vergangenen Jahr abkratzen könnte. Alle diese Geschenke wurden von den Anwesenden, vielleicht nur die Beschenkten ausgenommen, mit herausforderndem Beifall bedacht. Dann kam der Hauptspaß. Es war nämlich unter uns ein Mann, der musste einen schwachen Punkt haben. Er saß jeden Abend da. Und Leute, die sich auf dergleichen verstanden, glaubten mit Sicherheit behaupten zu können, dass er, so gleichgültig er sich auch geben mochte, eine gewisse unüberwindliche Scheu vor allem, was mit der Polizei zusammenhing, haben musste. Für diesen Mann dachten wir uns etwas ganz Besonderes aus. Aus einem alten Adressbuch rissen wir, mit Erlaubnis des Wirtes, 3 Seiten aus, auf denen lauter Polizeiwachen standen, schlugen sie sorgfältig in eine Zeitung und überreichten das Paket unserem Mann. Es trat eine große Stille ein, als wir es überreichten. Der Mann nahm das Paket zögernd in die Hand und sah uns mit einem etwas kalkigen Lächeln von unten herauf an. Ich merkte, wie er mit den Fingern das Paket anfühlte, ob man schon vor dem Öffnen feststellen konnte, was darin sein würde. Und dann machte er es rasch auf. Nun geschah etwas sehr Merkwürdiges. Der Mann nestelte eben an der Schnur, mit der das Geschenk verschnürt war, als sein Blick scheinbar abwesend auf das Zeitungsblatt fiel, in das die interessanten Adressbuchblätter geschlagen waren. Aber da war sein Blick schon nicht mehr abwesend. Sein ganzer dünner Körper, er war sehr lang, krümmte sich sozusagen um das Zeitungsblatt zusammen. Er bückte sein Gesicht tief herunter und las. Niemals, weder vor noch nachher, habe hier einen Menschen so lesen sehen. Er verschlang das, was er las, einfach. Und dann schaut er auf. Und wieder habe ich niemals, weder vorher noch nachher, einen so strahlend schauen sehen wie diesen Mann. Da lese ich eben mit der Zeitung, sagt er mit einer verrosteten, mühsam ruhigen Stimme, die in lächerlichem Gegensatz zu seinem strahlenden Gesicht stand, dass die ganze Sache einfach schon lange aufgeklärt ist. Jedermann in Ohio weiß, dass ich mit der ganzen Sache nicht das Geringste zu tun hatte. Und dann lachte er. Und wir alle, die erstaunt dabei standen und etwas ganz anderes erwartet hatten und fast nur begriffen, dass der Mann unter irgendeiner Beschuldigung gestanden und inzwischen, wie er eben aus diesem Zeitungsblatt erfahren hatte, rehabilitiert worden war, fingen plötzlich an, aus vollem Halse und fast aus dem Herzen mitzulachen. Und dadurch kam ein großer Schwung in unsere Veranstaltung. Eine gewisse Bitterkeit war überhaupt vergessen und es wurde ein ausgezeichnetes Weihnachten, das bis zum Morgen dauerte und alle befriedigte. Und bei dieser allgemeinen Befriedigung spielt es natürlich gar keine Rolle mehr, dass dieses Zeitungsblatt nicht wir ausgesucht hatten, sondern Gott.
Thank you.
Von Erich Kästner, Felix holt Senf. Es war am Weihnachtsabend im Jahre 1927 gegen 6 Uhr und Preissers hatten eben beschert. Der Vater balancierte auf einem Stuhl dicht vom Weihnachtsbaum und zerdrückte die Stearinflämmchen zwischen den angefeuchteten Fingern. Die Mutter hantierte draußen in der Küche, brachte das Essgeschirr und den Kartoffelsalat in die Stube und meinte, die Würstchen sind gleich heiß. Ihr Mann kletterte vom Stuhl, klatschte Fidel in die Hände und rief ihr nach, vergiss den Senf nicht. Sie kam, statt zu antworten, mit dem leeren Senfglas zurück und sagte, Felix, hol Senf, die Würstchen sind sofort fertig. Felix saß unter der Lampe und drehte an einem kleinen, billigen Fotoapparat herum. Der Vater versetzte dem 15-Jährigen einen Klaps und polterte, nachher ist auch noch Zeit. Hier hast du Geld, los, hol Senf. Nimm den Schlüssel mit, damit du nicht zu klingeln brauchst. Soll ich dir Beine machen? Felix hielt das Senfglas, als wollte er damit fotografieren, nahm Geld und Schlüssel und lief auf die Straße. Aus den Fenstern aller Stockwerke schimmerten die Christbäume. Felix spazierte an 100 Läden vorbei und starrte hinein, ohne etwas zu sehen. Er war in einem Schwebezustand, der mit Senf und Würstchen nichts zu tun hatte. Er war glücklich. Bis ihm vor lauter Glück das Senfglas aus der Hand aufs Pflaster fiel. Die Rollläden prasselten an den Schaufenstern herunter und Felix merkte, dass er sich seit einer Stunde in der Stadt herumtrieb. Die Würstchen waren inzwischen längst geplatzt. Er brachte es einfach nicht über sich, nach Hause zu gehen, so ganz ohne Senf. Gerade heute hätte er Ohrfeigen nicht gut vertragen. Herr und Frau Preiser aßen die Würstchen mit Ärger und ohne Senf. Um 8 wurden sie ängstlich. Um 9 liefen sie aus dem Haus und klingelten bei Felix' Freunden. Am ersten Weihnachtstag verständigten sie die Polizei. Sie warteten 3 Tage vergebens. Sie warteten 3 Jahre vergebens. Langsam ging ihre Hoffnung zugrunde. Schließlich warteten sie nicht mehr und versanken in hoffnungslose Traurigkeit. Die Weihnachtsabende wurden nun das Schlimmste im Leben der Eltern. Da saßen sie schweigend vom Christbaum, betrachteten den kleinen billigen Fotoapparat und ein Bild ihres Sohnes, das ihn als Konfirmanden zeigte, im blauen Anzug, den schwarzen Filzhut keck auf dem Ohr. Sie hatten den Jungen so lieb gehabt. Und dass der Vater manchmal eine lockere Hand bewiesen hatte, das war doch nicht böse gemeint, nicht wahr? Jedes Jahr lagen die 10 alten Zigarren unter dem Baum, die Felix dem Vater damals geschenkt hatte, und die warmen Handschuhe für die Mutter. Jedes Jahr aßen sie Kartoffelsalat mit Würstchen ohne Senf. Sie saßen nebeneinander und vor ihren weinenden Augen verschwammen die brennenden Kerzen zu großen, glitzernden Lichtkugeln. Sie saßen nebeneinander und er sagte jedes Jahr, diesmal sind die Würstchen aber ganz besonders gut. Und sie antwortete jedes Mal, ich hole dir die von Felix noch aus der Küche, wir können jetzt nicht mehr warten. Doch um es rasch zu sagen, Felix kam wieder. Das war am Weihnachtsabend im Jahre 1932, kurz nach 6. Die Mutter hatte die heißen Würstchen hereingebracht, da meinte der Vater, hörst du nichts? Ging nicht eben die Tür? Sie lauschten und aßen dann weiter. Als jemand ins Zimmer trat, wagten sie sich nicht umzudrehen. Eine zitternde Stimme sagte, so, da ist der Senfvater. Und eine Hand schob sich zwischen den Eltern hindurch und stellte wahrhaftig ein gefülltes Senfglas auf den Tisch. Die Mutter senkte den Kopf ganz tief und faltete die Hände. Der Vater zog sie am Tisch hoch, drehte sich trotz der Tränen lächelnd um, hob den Arm, gab dem jungen Mann eine schallende Ohrfeige und sagte, das hat aber ziemlich lange gedauert, du Bengel. Setz dich hin. Was nützt der beste Senf der Welt, wenn die Würstchen kalt werden? Dass sie kalt wurden, ist erwiesen. Felix saß zwischen den Eltern und erzählte von seinen Erlebnissen in der Fremde, von 5 langen Jahren und vielen wunderbaren Sachen. Die Eltern hielten ihn bei den Händen und hörten vor Freude nicht zu. Und am Christbaum lagen Vaters Zigarren, Mutters Handschuhe und der billige Fotoapparat. Und es schien, als hätten 5 Jahre nur 10 Minuten gedauert. Schließlich stand die Mutter auf und sagte, so, Felix, jetzt hole ich dir deine Würstchen. Von Lili Staudmann-Städtler, einer Schweizer Schriftstellerin, Tagebucheintrag vom 23. Dezember 1921. Ich bin fröhlich. Wie ich soeben die Tür meines Zimmers schloss, da kam mir so recht zum Bewusstsein, wie heiter ich bin. Und ich fürchtete einen Augenblick, ich könnte keine Gründe dafür finden. Und doch, es hat alles wundersam einen Schimmer von Hoffnung bekommen. Das ist alles. Es ist das Wissen, dass morgen Weihnachten ist. Das Wissen, dass morgen Abend in Deutschland allein Millionen von Christbäumen geschmückt seien, dass zahllose Lichtlein brennen werden. Ja, das ist es. Das Wissen, dass Millionen und Abermillionen Menschen morgen Weihnachten feiern werden. Jeder weiß es. Es ist mir, als sehe ich es jedem an. Es geht jedem so gut, wie es ihm immer nur gehen kann. Freude haben. Heißt das nicht schon gut sein? Ist das nicht schon etwas Göttliches? Ich habe gedacht, ich werde traurig sein. Ich empfinde gerade im Alleinsein in meinem geliebten Zimmer die Welteinheit am tiefsten und am innigsten. So wahr morgen Weihnachten ist, so wahr glaube ich an die Zukunft. Weihnachten bindet alle. Weihnachten ist die Zukunft. Mir ist so wohl zum Schreiben. So schließe ich mit dem schlichten und reizenden Vers von Goethe: Ich bin so guter Dinge, so heiter und so rein, und wenn ich einen Fehler beginge, könnt's keiner sein.
Thank you.
Aus dem Erzählband Weihnachten in schwerer Zeit, eine Kriegserinnerung von Hans Schäufler von 1942. Die Christnacht von Cromi. Alle Jahre wieder, wenn es Weihnachten wird und ich ein paar Tage Zeit für mich selbst habe, blättere ich in einem Stoß vergilbter Schulhefte. Es sind meine Tagebuchaufzeichnungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Und immer wieder erlebe ich dann jene seltsame Christnacht, die erfüllt war vom geheimnisvollen Zauber des Weihnachtsevangeliums. Ich war damals Nachrichtenoffizier einer Panzerabteilung. Nach wochenlangen verlustreichen Kämpfen wurde diese von der Übermacht sibirischer Truppen, die die Kälte gewohnt waren, vor den Toren Moskaus aufgerieben. Nur etwa 100 Mann unserer Einheit hatten diesen erbarmungslosen Winterkrieg lebend und gesund überstanden. Wir, die übrig geblieben waren, hatten den Auftrag, uns zu unserer Ausgangsstellung zurückzukämpfen und uns in Cromi, einem Städtchen südwestlich von Orel, zu sammeln. Hier erwartete uns die Feldpost. Die Päckchen und die Briefe von zu Hause, die uns in den Wochen zuvor nicht erreicht hatten, wurden verteilt. Hier wollten wir unser erstes Weihnachten in Russland feiern. Der Divisionspfarrer war bei uns, um das Fest der Geburt des Herrn mit uns zu gestalten. Abseits des tieferschneiten Städtchens stand auf einem flachen Hügel eine halb verfallene russische Kirche. Die Kommunisten hatten 1917 bei der Oktoberrevolution das Gewölbe gesprengt. Später wurde das Gotteshaus als Getreidespeicher verwendet. Der Schnee lag kniehoch im Innenraum. Eiszapfen hingen aus den leeren Fensterhöhlen und raureif bedeckte die zerschundenen Wände. Wir stellten in dem verschneiten Kirchenrund direkt unter dem grauen Schneehimmel von Russland zwei Fichten auf und schmückten sie mit Kerzen und Lametta aus den Weihnachtspäckchen von unseren Lieben. Aus rohen Brettern zimmerten begeisterte junge Soldaten einen klobigen Altar und eine primitive Kommunionbank. Während wir hämmerten und sägten, kam ein aufgeregter Melder und händigte mir einen dringenden Funkspruch aus. Dieser lautete: Kosakenregiment am Anmarsch auf Cromi. Rege Partisanentätigkeit in der Stadt. Laut Agentenmeldung bereiten reguläre russische Truppen in Zivil verkleidet einen Angriff vor. Hart und auch irgendwie feierlich hallten die dumpfen Hammerschläge durch das zum Himmel hin geöffnete Kirchenschiff. Sollten alle diese Vorbereitungen umsonst gewesen sein? Wenn ich den Funkspruch jetzt an meinen Kommandeur weitergab, dann mussten wir unverzüglich die Stellung vor der Stadt besetzen, um den angekündigten Angriff in der heiligen Nacht abzuwehren. Nein, ich konnte das nicht glauben, dass die Russen gerade in den nächsten 2 Stunden kommen sollten. Das durfte ich meinen Kameraden, die sich mit mir so sehr auf diese eine besinnliche Stunde freuten, nicht antun. So drängte ich alle Bedenken zurück und steckte wortlos den Funkspruch ein. Mein ehemaliger Kommandeur möge mir heute verzeihen. Früh kam die Nacht. Wir stellten Posten rund um die Kirche auf, um vor Überraschung sicher zu sein. Die übrig gebliebenen 80 Mann verloren sich in dem weiten Rund der russischen Kirche. Andächtig lauschten wir der heiligen Messe. Es bot sich uns ein eigenartiges Bild. Angestrahlt von den flackernden Kerzen der beiden Christbäume stand unser Feldgeistlicher am schmucklosen Altar. Lautlos schwebten die Schneeflocken durch das zerrissene Kirchengewölbe und legten sich behutsam auf die Schultern der feldgrauen Ministranten und auf das Messegewand des Priesters und auf die Zweige der geschmückten Fichten. Als ich mich einmal umdrehte, um in die Gesichter der wenigen Soldaten zu schauen, glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen. Kopf an Kopf standen die Einwohner von Cromi hinter uns. Es waren bärtige Männer mit Rindensandalen an den mit Lumpen umwickelten Beinen, Frauen in abgeschabten Schafpelzen und dunklen Kopftüchern. Aber noch nie in meinem Leben hatte ich so schöne, so gläubig verklärte Gesichter gesehen. Wie lange mochte es her sein, dass diese Menschen an einem Gottesdienst hatten teilnehmen können? Diese Männer und Frauen von Cromi konnten die Worte des Weihnachtsevangeliums, das von einem Kameraden vorgetragen wurde, wohl kaum verstehen. Dennoch hörten sie die frohe Botschaft heraus. Tränen rannen über ihre besorgten, von Hunger und Krieg gezeichneten Gesichter. Mein Blick glitt von Gesicht zu Gesicht. Da entdeckte ich plötzlich in einer dunklen Ecke eine Gruppe von jungen russischen Männern. Sie hatten trotzig die Pelzmützen auf dem Kopf und lehnten ohne Teilnahme an dem heiligen Ritual an der Wand. Ich sah in Augen voll unheimlichen Hasses, Augen, wie man sie nie mehr vergisst. Ich bemerkte eine hohe, schlanke Gestalt mit scharf geschnittenem Gesicht und intelligentem Blick. Wie ein Blitz fuhr es mir durch den Kopf, der Funkspruch. Glühend heiß rann es mir den Rücken hinunter. Unentwegt musste ich den auffälligen Mann inmitten der Gruppe ansehen. Er musste der Anführer dieser Leute sein. Ein Mütterlein mit schneeweißem Haar, den Rücken von der Last der Jahre gebeugt, kniete bei der Wandlung aufschluchzend im Schnee und schlug mit zittriger Hand das Kreuzzeichen. Die jungen Russen standen immer noch im Halbdunkel, aber es schien mir fast, als blickten die Gesichter nicht mehr so teilnahmslos. Ich sah auch das spöttische Lächeln nicht mehr. Dann geschah etwas Seltsames. Der Feldgeistliche erteilte den Segen. Er schlug das Kreuz des Erlösers mit klammen Händen über die im Schnee kniende Schar, über Russen und Deutsche, über Freunde und Feinde. Da nahm der auffallende Mann in der Mitte der Gruppe, da alle knieten, konnte ich jetzt sehen, dass er Offizierstiefel unter dem Mantel trug, umständlich die Pelzmütze ab und senkte den Kopf. All die jungen Männer folgten seinem Beispiel, zwar zögernd, doch ohne Ausnahme. Zwei Mundharmonikas stimmten das Weihnachtslied an. Stille Nacht, heilige Nacht, hallte es wieder von den schneeglitzernden Wänden. Der Wind trug die Melodie durch das offene Kirchengewölbe hinaus zu den Kameraden, die dort auf der Wache standen. Eine Wolke weißen Atems stand über der festlichen Menge und verlor sich im dunklen Gewölbe. Langsam leerte sich das Gotteshaus. Ich verließ es als Letzter. Draußen trat mir der Mann mit den Offizierstiefeln entgegen. Er war allein. Er sah mir lange schweigend in die Augen. In seinem Blick war ein eigenartiger Glanz. Dann sprach er in einem holprigen Deutsch mehr zu sich selbst als zu mir, feierlich und bedächtig, wie man ein Eid spricht. Christ ist geboren. Dann küsste er mich, wie es im alten Russland Weihnachtsbrauch war, auf beide Wangen. Wir drückten uns die Hand. Dann ging er hinaus in die Nacht. Er nahm nicht den ausgetretenen Pfad zum Ort, nein, er ging mitten durch den knietiefen Schnee. Er bahnte sich einen eigenen Weg, Schritt für Schritt, ohne sich umzuschauen, hinein in das Dunkle, einem Licht entgegen.